NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Dezember 1939. Die Premiere des Films Vom Winde verweht.
Gala Days in Dixie. Streamlined Wings of the Wind bring Hollywood to Atlanta for a history-making world premiere of the motion picture epic Gone with the Wind.
Die verschlafene Provinzstadt Atlanta ist schier aus dem Häuschen. Schon am Flughafen schlägt den Gästen aus Hollywood euphorischer Jubel entgegen. Der Gouverneur von Georgia hat den 15. Dezember zum Feiertag erklärt. Die Kinder haben schulfrei, Behörden und Geschäfte sind geschlossen. Tausende von Menschen drängeln sich in den Straßen. In Reifröcken und Bürgerkriegsuniformen fiebern sie dem historischen Ereignis entgegen, der Uraufführung des Films Vom Winde verweht. Das Technicolor-Epos ist der teuerste, der aufwendigste, der längste und der spektakulärste Film, den Hollywood bis dahin produziert hat. Zwar soll es auch Menschen geben, die ihn für die schnulzigste Schnulze aller Zeiten halten, doch an diesem Abend vor 75 Jahren trifft die dramatische Liebesgeschichte von Scarlett O'Hara und Red Butler ins Herz des Südens.
Und wenn auch du und ich und ringsum die ganze Welt in Stücke gehen, ich liebe dich, weil wir gleich sind. Außenseiter beide, selbstsüchtig, gerissen. Aber wir sehen den Dingen ins Auge und nennen sie beim richtigen Namen.
Lassen Sie mich doch los!
Scarlett, sieh mich an. Ich liebe dich, wie ich noch keine andere geliebt habe. Und ich habe länger auf dich gewartet als auf jede andere Frau.
Lass mich los!
Als nach fast 4 Stunden das Licht wieder angeht, sind viele Gesichter Tränen überströmt. Zunächst herrscht atemlose Stille. Dann aber braust ein so gewaltiger Beifallssturm auf, dass er den Produzenten des Films, David O. Selznick, für 3 Jahre voller Chaos und Krisen entschädigt. Zumal auch Autorin Margaret Mitchell ganz ergriffen ist.
Ich glaube, Sie alle können verstehen, dass dieser Film für mich eine große emotionale Erfahrung war. Ich fand ihn herzzerreißend. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige mit nassem Taschentuch.
Mitchell, die selbst aus Atlanta stammt, hatte ein paar Jahre als Reporterin gearbeitet, bevor sie mit 26 durch eine schmerzhafte Arthritis im Fußgelenk ans Haus gefesselt wurde. Aus Langeweile begann sie zu schreiben.
Scarlett O'Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. Wenn aber Männer in ihren Bann gerieten, wie jetzt die Zwillinge taten, so wurden sie dessen meist nicht gewahr.
10 Jahre schreibt Margaret Mitchell an dieser Geschichte, die sie zunächst gar nicht veröffentlichen will. Sie schreibt über den amerikanischen Bürgerkrieg, den Untergang des alten Südens, den Aufbau einer neuen, kalten und materialistischen Welt. Im Zentrum des Romans steht eine hartnäckige Gefühlsverirrung. Über 1000 Seiten verzehrt sich Scarlett nach dem Faden Ashley Wilkes. Erst als es zu spät ist, merkt sie, dass ihre Liebe eigentlich dem Draufgänger Red Butler gehört.
Oh Red, ich liebe dich, das weiß ich jetzt. Und ich bin dir nachgelaufen, um es dir zu sagen.
Ach, lass doch diese falschen Töne. Lass uns doch mit etwas Würde auseinandergehen.
Schon bevor Mitchells Roman im Juni 1936 erscheint, bietet der Verlag die Filmrechte an. In Hollywood ist man skeptisch. Bürgerkriegsfilme haben noch nie Geld gebracht. Das weiß auch David O. Selznick. Der 34-jährige Schwiegersohn des mächtigen MGM-Chefs Louis B. Mayer hat sich gerade mit einem eigenen kleinen Studio selbstständig gemacht. Selznick gilt als extrem ehrgeizig und risikobereit. Dennoch winkt er ab, als seine Agentin Kay Brown von dem Mitchell-Stoff schwärmt.
So he said to me rather impolitely,
er sagte zu mir ziemlich unfreundlich, $50,000 auszugeben für ein Buch, dessen Autorin niemand kennt, sei verrückt.
Was crazy.
Doch Kay Brown lässt nicht locker, bis Selznick schließlich die Rechte kauft. Er liest das Buch erst danach, im Urlaub auf Hawaii, und ist überwältigt. Vor allem von Scarlett, diesem egozentrischen, kaltherzigen, ganz und gar hinreißenden Biest.
In den grünen Augen blitzte und trotzte es und hungerte nach Leben. So wenig der mit Bedacht gehütete sanfte Gesichtsausdruck und die ehrbare Haltung es auch zugeben wollten.
Zurück in Hollywood engagiert der Produzent zunächst seinen Freund George Cukor als Regisseur. Das Drehbuch soll der Dramatiker Sidney Howard schreiben. Doch als der nach Monaten eine erste Fassung schickt, ist sie viel zu lang. Mitchells Roman hat inzwischen alle Verkaufsrekorde gebrochen und wird im ganzen Land begeistert verschlungen. Der Produzent erkennt, dass er den Deal seines Lebens gemacht hat.
Ich glaube, wir haben noch nie an etwas gearbeitet, das die Menschen so geliebt haben.
Mit dem Erfolg des Buches wächst allerdings auch Selznicks Größenwahn. Dieser Film soll der grandioseste aller Zeiten werden. Während der Produzent zusammen mit immer neuen Autoren am Skript bastelt, sucht er fieberhaft nach einer Hauptdarstellerin. Bewerbungen gibt es genug. Alle Hollywood-Diven reißen sich um die Rolle. Zunächst lässt man das Publikum abstimmen.
Names of the winners in our Scarlet O'Hara Contest. Betty Davis first, Katharine Hepburn second, Miriam Hopkins third.
Doch Selznick kann sich für keine erwärmen. Das Publicity-Genie kommt auf die Idee, aus der Suche nach Scarlett eine gigantische Werbeaktion zu machen. Monatelang hetzt er seine Talentscouts durchs Land und löst eine USA-weite Hysterie aus. 1400 Frauen sprechen vor. Ob verpickelter Teenager oder mehrfache Mutter, alle sehen sich als einzig wahre Scarlett O'Hara. Von 90 Kandidatinnen macht Cuca schließlich Probeaufnahmen.
I'm in love with you, Ashley. I love you. I love you. I love you. I love you.
Noch immer ist die Richtige nicht dabei. Da seine Geldgeber Druck machen, beginnt Selznick im Dezember 38 mit ersten Dreharbeiten. Zwar ohne Hauptdarstellerin, aber mit einem spektakulären Auftakt. Für den Brand von Atlanta lässt sie die alten King Kong-Kulissen auf dem Studiogelände abfackeln. Ausgerechnet an diesem Abend, so will es die Hollywood-Legende, präsentiert ihm sein Bruder die junge englische Schauspielerin Vivien Leigh.
Als Myron mich mit ihr bekannt machte, erhellten die Flammen ihr Gesicht und auf den ersten Blick erfasste ich, dass sie genau so aussah, wie ich mir Scarlett O'Hara vorgestellt hatte. Das ist mir unvergesslich geblieben.
Die 25-Jährige ist ihrem geliebten Laurence Olivier nach Amerika gefolgt, der gerade für stürmische Höhen vor der Kamera steht. Auf der ganzen Atlantiküberfahrt hat sie Scarletts katzenartiges Lächeln geübt. Es verfehlt seine Wirkung nicht. Selznick lädt sie sofort zu Testaufnahmen ein.
You made me believe that you wanted a marriage.
That's not fair, Scarlett.
Oh, you did, you did. It's true, it's true. I hate you till I die. I can't think of anything bad enough to tell you off.
Die junge Engländerin wirkt zauberhaft und zerbrechlich wie ein Porzellanpüppchen, spielt aber zugleich mit einer ungeheuren Leidenschaft und Energie. Selznick weiß, sie ist perfekt, auch wenn die Presse Gift und Galle speit.
Mr. Selznick brauchte 2 Jahre, um sich für seine Scarlett zu entscheiden. Und unter Millionen Amerikanerinnen fand er keine, die ihm gefiel. Was ein schlechtes Bild auf alle Mädchen wirft, die hier geboren sind.
Für die Figur des Red Butler, da ist sich Amerika schon lange einig, kommt kein anderer in Frage als Clark Gable. Der König von Hollywood will allerdings nicht. Er hat Angst vor der schwierigen Rolle. Außerdem ist Gable der Topstar von MGM. Selznick muss also beim Schwiegervater betteln, um ihn zu bekommen. Da er sein irrsinniges Projekt ohnehin nicht mehr allein stemmen kann, holt er den Konkurrenten mit ins Boot. MGM bekommt dafür die Vertriebsrechte und die Hälfte der Einnahmen. Der störrische Gable wird mit einem besonderen Coup geködert. Seine Noch-Ehefrau erhält eine so gewaltige Summe, dass sie endlich in die Scheidung einwilligt und der Star seine große Liebe Carol Lombard heiraten kann. Ende Januar 1939, nach 2,5 Jahren Vorbereitung, können die Dreharbeiten endlich beginnen. Und das Drama nimmt seinen Lauf.
Sie sind kein feiner Herr.
Und Sie keine feine Dame.
Oh.
Zwischen dem legendären Traumpaar herrscht von Anfang an eine kühle Atmosphäre. Die disziplinierte Engländerin findet den Hollywood-Star zu faul und ekelt sich vor seinem Mundgeruch. Gable dagegen ist genervt von ihrem zwanghaften Perfektionismus. Außerdem fühlt er sich von Regisseur Cuca benachteiligt, der Vivien auf Händen trägt. Selznick ist mit Cuca ebenfalls unzufrieden und nach nur 10 Drehtagen schmeißt er seinen Freund raus.
Nach einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass nur ein neuer Regisseur zur Lösung dieser Probleme beitragen kann.
Cuca wird durch Victor Fleming ersetzt, der dafür die Dreharbeiten zum Zauberer von Oz abbrechen muss. Fleming ist ein guter Kumpel von Gable und ein raubeiniger Macho. Doch er versteht sein Handwerk. Da er das wild zusammengeschusterte Drehbuch für Schrott hält, wird der als Skriptdoktor bewährte Ben Hecht engagiert. Die gesamte Produktion steht still, während sich Selznick und Fleming mit Hecht an die Überarbeitung machen.
Um Zeit zu sparen, beschlossen Victor und David, mir die Rollen vorzuspielen. David übernahm die Rolle von Scarlett O'Hara. Und das begann jeden Morgen um 7 und dauerte bis 2 Uhr früh.
Nach 2 Wochen flüchtet Hecht vor dem irren Produzenten. Selznick schläft mittlerweile kaum noch und ernährt sich von Bananen, Erdnüssen und Aufputschpillen. Der Kontrollfreak überschüttet seine Crew mit Tausenden von Memos, in denen er noch die winzigsten Kleinigkeiten festlegt. Kamerapositionen, Lichteffekte, Kostümdetails, Selznick mischt sich in alles ein. Ähnlich besessen ist nur noch Vivien Leigh, die ständig Mitchells Buch mit sich herumschleppt und verbissen darum kämpft, ihrer Figur auch positive Seiten zu geben.
Ach, wie gut, dass Mutter tot ist und nichts weiß. Ich wollte immer wie sie sein, so lieb und still. Und jetzt bin ich so schlecht geworden.
Scarlett ist eine erstaunlich emanzipierte Frau im Kino der 30er Jahre. Sie pfeift auf Sitte und Anstand und geht entschieden ihren Weg. Zäh und energisch wie sie, meistert auch Vivien Leigh die schauspielerische Tour de Force vom kapriziösen Mädchen zur harten Geschäftsfrau.
Ich habe begriffen, dass Geld nun mal das Wichtigste in der Welt ist. Und ohne Geld will ich niemals wieder sein. Ich will so viel verdienen, dass die Yankees nie unser Tara bekommen. Und wie ich es verdiene, soll mir völlig gleich sein.
Da sie in fast jeder Szene vorkommt, hat die Schauspielerin in 22 Wochen nur an 4 Tagen Pause und arbeitet manchmal bis zu 18 Stunden durch. Gegen Ende der Dreharbeiten wirkt sie um Jahre gealtert. Heulkrämpfe und Tobsuchtsanfälle sind inzwischen an der Tagesordnung. Nach einem heftigen Streit mit seiner Hauptdarstellerin verliert Regisseur Fleming die Nerven und rast brüllend aus dem Studio.
Sie können sich das Buch in Ihren königlich-britischen Arsch stecken!
Er sei kurz davor gewesen, sich über die Klippen zu stürzen, behauptet er später. Der Regisseur wird durch Sam Wood ersetzt, der auch bleibt, als Fleming nach 2 Wochen zurückkehrt. Selznick muss derweil schwarze Bürgerrechtler beschwichtigen, die sich über den Rassismus des Romans beklagen. Obwohl er manches entschärft hat, ist doch der Film nicht frei davon.
Feierabend! Wer sagen hier Feierabend?
Ich sagen Feierabend.
Ich sein Vorarbeiter, ich haben zu sagen, wenn Feierabend auf Tara. Feierabend!
Die Schwarzen erscheinen durchweg als gutmütige, ziemlich beschränkte Wesen, die man mit gelegentlichen Ohrfeigen zur Raison bringen muss. Auch Hattie McDaniel, die wunderbare Darstellerin der Mami, wird von der Bürgerrechtsbewegung kritisiert. Mami-Ismus avanciert zum Schimpfwort, was die Schauspielerin achselzuckend hinnimmt.
Warum sollte ich mich darüber beklagen, für $700 die Woche ein Dienstmädchen zu spielen? Das ist besser, als für $7 die Woche eins zu sein.
Zur Uraufführung des Films in Atlanta werden Hattie McDaniel und ihre schwarzen Kollegen allerdings nicht eingeladen. Und als sie als erste Schwarze den Oscar für die beste Nebenrolle bekommt, muss die Schauspielerin noch in Los Angeles an einem Extratisch sitzen.
Es ist nicht fein, das sage ich. Nicht fein.
Bis zum Ende der Dreharbeiten schreibt Selznick noch jede Nacht Szenen um. Vor allem der Schluss bereitet ihm Kopfzerbrechen. Schließlich entscheidet er sich gegen das von MGM geforderte Happy End. Red verlässt Scarlett, die verzweifelt fragt, was sie ohne ihn anfangen soll. Das sei ihm so die Antwort, verdammt gleichgültig.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Ein Satz, den das amerikanische Filminstitut 2005 zum besten Filmzitat aller Zeiten erklärt hat. Vom Winde verweht wird mit 10 Oscars ausgezeichnet und ist, inflationsbereinigt, bis heute der erfolgreichste Film überhaupt. Dennoch hat er David Selznick und Vivien Leigh kein Glück gebracht. Der Produzent verzweifelt daran, dass er sein Meisterstück nicht mehr toppen kann und gibt schließlich sein Studio auf. Die Schauspielerin, schon bei diesem Dreh gefährlich nahe am Abgrund, erkrankt bald darauf an einer schweren bipolaren Störung, die auch ihre Liebe zu Laurence Olivier vergiften wird.
Nein, ich kann ihn nicht fortlassen, ich kann nicht. Ich muss einen Weg finden zu ihm.
Scarlett bleibt dagegen über Generationen das am meisten geliebte Miststück des Kinos. Und immer klammern sich vor allem die Zuschauerinnen an das Fünkchen Hoffnung, dass sie ihren Red am Ende doch noch zurückerobern kann.
Ich werde einen Weg zu ihm finden. Aber nicht heute. Verschieben wir auf morgen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an die Premiere des Films Vom Winde verweht, heute vor 75 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.